Mit nur 10 Tagen Unterschied sind die Wirbelstürme Ike und Gustav über die Karibikinsel Kuba gefegt und haben große Teile der Insel zerstört. Professor Alexander Eichenlaub, der am Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung lehrt, der seit Ende der 80er Jahre Kontakte nach Kuba pflegt, ist kürzlich auf der Zuckerrohrinsel gewesen. Herr Professor Eichenlaub, was sind Ihre Eindrücke?
Die Stärke der beiden Orkane, muss man sagen, war nicht so verheerend wie das, was ich von vorherigen Orkanen kenne, die allerdings eine wesentlich geringere Fläche der Insel zerstört haben. Das heißt, jetzt ist ein sehr großer Teil der Insel betroffen gewesen, auch Gebiete, die vorher schon seit langen Jahren keinen Orkan mehr erlebt haben. Und da sitzt der Schrecken und auch die Furcht vor den nächsten Orkanen jetzt besonders tief.
Man liest, dass es sich um Schäden von in etwa 5 Milliarden US-Dollar handelt. Was haben Sie davon gesehen?
Die Schadenshöhe ist immer abhängig natürlich von der Art der Wiederherstellung. Was ich gesehen habe, waren Schäden, die eigentlich Totalschäden waren. Das heißt, dass auf der Insel der Jugend zum Beispiel ganze Stadtteile dem Erdboden nicht gleich, sondern also einen halben Meter höher gemacht wurden. Es wurde alles zerstört dazwischen, zwischen den Steinen, zwischen den Ruinen. Lagen dann die Kochtöpfe, Matratzen, alles, was man nicht hätte rausnehmen können. Obwohl, und das muss man vielleicht auch betonen, bei den letzten beiden Orkanen, die Evakuierungsmaßnahmen viel gründlicher und viel umfangreicher waren als sonst. Also das heißt, man konnte die wertvollen Geräte, Fernseher, Kühlschrank oder anderes, mit dem Lastwagen mitnehmen. Dadurch ist die Schadenshöhe für die direkt Betroffenen etwas gemindert worden. Aber es gibt ganz viele Menschen, die, also Hunderttausende muss man sagen, die ihr Heim oder ihr Haus verloren haben. Das sind Schäden, die seit 20 Jahren eigentlich in dem Umfang nicht mehr da waren.
Nun leben wir alle auf einer relativen Insel der Sicherheit in Europa. Wie fühlt es sich an, einer solchen Katastrophe ausgesetzt zu sein? Sie haben es sich ja nicht ausgesucht.
Die Vorbereitungen auf die Hurrikane laufen sehr präzise. Die Vorwarnungen sind meines Erachtens immer rechtzeitig, sodass eine Einstellung auf diese Orkane da ist. Die Einstellung ist eh da, weil Kuba ja seit Jahrzehnten oder wahrscheinlich auch seit Jahrhunderten von diesen Orkanen heimgesucht wird. Aber Sie haben das in Ihrer Eingangsmoderation erwähnt, die Kürze des Abstandes zwischen zwei Hurricanes, es war ja sogar noch Hanna dazwischen, der allerdings nur an der Ostküste merkbar war. Aber diese Kürze der Abstände und die Furcht davor, dass demnächst nochmal so eine Welle sozusagen über die Insel hinwegfegt, die hat schon bei den Bewohnern, also bei den Leuten, die ich kenne, aber auch in den öffentlichen Medien, eine gewisse Unruhe hervorgerufen.
Sie haben in einer Veranstaltung, wo informiert wurde über die Situation in Kuba, davon berichtet, dass Sie 3 Wochen von Ihren 4 Wochen des Aufenthaltes mit dem Sturm gekämpft haben. Was haben Sie dort getan?
Gekämpft ist natürlich jetzt ein heroischer Ausdruck, aber wir haben mindestens 3 oder 4 Tage sogar zusammen mit anderen Hausbewohnern, das ist ein Mehrfamilienhaus in der Mitte Havannas, das Haus vorbereitet, das heißt, das Dach abgeräumt, alle losen Teile weggeschafft. Wir haben die Dachwasserbehälter hergerichtet für einen längeren Zeitraum, zu dem sie dann eben nicht mehr befüllt werden können. Das heißt, ich bin da reingekrochen und habe einen Tank von innen abgedichtet mit Material, das ich aus Deutschland schon allerdings mitgebracht hatte. Wir haben in dem Treppenhaus, das sehr anfällig ist, weil die Treppenhausabdeckung ganz schwierig ist, versucht, die Begehbarkeit zu sichern. Man kauft ein, man sucht eigentlich die Nahrungsmittel, die sich halten, weil der Strom abgestellt wird. Man brät zum Beispiel alles, was im Tiefkühlfach ist, ab, um es besser und länger halten zu können, weil auch da die Gefahr besteht, dass dann das Fleisch, was da drin ist, vergammelt oder die anderen Sachen. Man bereitet eigentlich auch die Speisen schon so vor, dass sie a. sich halten in dieser Hitze, die ja trotzdem besteht, das sind ja immer über 25 Grad, und man sorgt dafür, dass man Batterien oder eine andere Form des Lichts hat und man telefoniert, um bestimmte Kontakte nochmal zu pflegen und aufrechtzuerhalten mit der Familie und so weiter. Dann kommt die Zeit des Orkanes, da ist man sowieso ans Haus gebunden, weil es viel zu gefährlich ist, auf die Straße zu gehen. Da fliegen Dachplatten durch die Gegend, da passiert sehr viel, wenn man rausgeht. Und die Wege zum Bäcker, den man braucht, um das Brot zu besorgen vielleicht. Die Bäckereien arbeiten ja tatsächlich 24 Stunden durch. Die sind dezentral versorgt mit Gas. Der wird schon zum Wagnis. Und die Nachbereitungen in diesen 10 Tagen zwischen den zwei Orkanen kamen die Nachbereitungen von Gustav und die Vorbereitungen für Ike. Und dazwischen war eigentlich der Versuch, das Leben zu normalisieren. Was aber zum Beispiel mit den staatlichen Behörden oder auch mit den Geschäften, die aufgemacht haben, dann wieder gar nicht richtig möglich war. Und danach kam wieder die Nachbereitung von Ike. Also gucken, was ist kaputt gegangen, was muss wieder gemacht werden, was muss repariert werden, sodass also in diesem Zeitrahmen, den ich da eingeplant hatte, mir nachher mehr als die Hälfte gefehlt hat, um die Sachen zu machen, die ich eigentlich hätte machen wollen.
Wie sieht der Spezialist, Sie lehren im Fachbereich Architektur der Uni Kassel, wie sieht der Spezialist das besonders Fatale an den Schäden, die durch einen solchen Orkan passieren? Weil man redet davon, dass in Altavanna ganze Häuser jetzt demnächst flachgelegt werden müssen, weil die Bausubstanz nicht mehr hält.
Die Schäden, die entstehen, sind einmal Sturmschäden, das ist klar, das sind die richtigen Orkanschäden, bei denen Mauerwerk oder Dächer, die den Sog, das ist in erster Linie der Windsog, der die Dächer abdeckt, nicht standhalten können oder Wände umkippen. Das ist das, was wir direkt sehen. Es gibt aber eine ganze Reihe verdeckter Schäden, die dadurch entstehen, dass das Mauerwerk total durchfeuchtet wird, dass also Putz und Mauerwerk sich vollsaugen mit dem Regen, der zum Teil, weil er von Meer herkommt, auch noch salzhaltige Teile mit sich führt. Und in dem raschen Wechsel zwischen Regen und Sonne und hohen Temperaturen entsteht ein Prozess in dem im Mauerwerk, vor allen Dingen im Mörtel, der mit einer gewissen Sprengkraft sozusagen zu vergleichen ist. Und in Havanna werden Trupps in die Altstadt geschickt, Trupps von Spezialisten, die mit langen Stangen und mit anderen Methoden dann die Standfestigkeit einzelner Mauern prüfen, aber auch Gebäude, die schon gefährdet sind, man kennt sie ja eigentlich schon, dann nochmal überprüfen und man spricht davon, dass eine Reihe, eine zweistellige Zahl von Gebäuden, also so zwischen 40 und 50 Gebäude in Alt-Havanna so stark beschädigt sind, dass sie niedergelegt werden müssen.
Jetzt, wie haben Sie die Stimmung nach den drei, wie Sie sagen, Orkanen erlebt? Wie ist momentan die gefühlte Lage auf Kuba?
Also das, was ich vorhin gesagt habe, es ist das Empfinden da, dass man eine besonders schwere Periode durchlebt hat. Auf der anderen Seite wundere ich immer den, Gleichmut ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber die Gelassenheit, mit der man solchen Situationen begegnet und sich schon wieder auf die nächsten vorbereitet. Das heißt, es geht auf der Straße das Leben quasi normal weiter und in der Arbeit wird aufgeräumt, es wird alles wieder hergerichtet, die Computer müssen wieder aus ihren sicheren Plätzen geholt und angeschlossen werden, man bereitet die Arbeit wieder vor. Das ist ein Vorgang, der eingeübt ist, über Jahrzehnte eigentlich schon, und der sich nicht verändert hat. Was sich verändert hat, das ist der Umstand nach meinen Telefonaten Ende der letzten Woche, ist die Nahrungsmittelversorgung, die schlechter wird durch diesen sehr flächendeckenden Überzug der Orkane über die ganze Insel, ist die Landwirtschaft sehr, sehr hart getroffen. Das heißt, alle Baumfrüchte sind ganz stark eingeschränkt jetzt eben nur noch zu kriegen. Die Erdfrüchte, es ist unterschiedlich. Da, wo die riesigen Wassermassen runtergekommen sind, sind auch die Erdfrüchte verdorben, weggespült, also verfault, kann man auch sagen. Und dadurch entsteht jetzt ein erheblicher Mangel an Nahrungsmitteln. Die Reserven, die noch da sind, die werden demnächst bald aufgebraucht sein. Die eigentliche Base, der eigentliche niedrigste Punkt der Versorgung, der steht, glaube ich, Kuba noch bevor. Das wird in den nächsten Wochen sein.
Also das heißt, es ist auch mit Nachwirkungen zu rechnen, die sich langfristig, weil die Ernte zerstört ist, weil man jetzt quasi einen Ausfall hat, wirken werden?
Je nach Versorgung, also je nach Produkt, landwirtschaftlichem Produkt, kann sich das über 2 Jahre hinziehen. Bananen sind 2-jährige Pflanzen, die Banane, also es ist nicht diese Fruchtbanane, wie wir sie kennen, sondern das ist die Kochbanane, die einen großen Anteil an der täglichen Versorgung in Kuba hat. Die wird mit Sicherheit sehr stark fehlen. Es wird aber auch fehlen an Reis und an Bohnen, an den Hauptnahrungsmitteln wird es mit Sicherheit fehlen, an Fleisch. Es sind Zehntausende von Hühnern dabei umgekommen. Es sind ganze Lagerstätten, die nicht geräumt werden konnten, trotz des rechtzeitigen Beginns, weil die Flutwelle, die vom Meer her erwartet wurde, dann doch relativ spät angekündigt wurde, beziehungsweise weil der starke Sturm, als er das Salzwasser auch in die Lagerhäuser reingetrieben hat, das sind Reismengen, ich habe die genauen Zahlen jetzt nicht mehr im Kopf, aber das sind zigtausende von Tonnen, die dabei verdorben sind. Und das trifft natürlich die kubanische Nahrungsmittelversorgung sehr stark, die ja eh von den Importen sehr stark abhängig ist. Und wenn jetzt noch der landeseigene Anteil nicht mehr da ist, dann bricht da eine, oder ist schon da eine Art von Hungersnot, die sich so ausdrückt, dass man eben nur noch ganz bestimmte Nahrungsmittel hat, die man jeden Tag dann isst auch. Und eine Verteuerung auch. Das ist ganz klar. Es gibt zwar eine offizielle Preisstabilität auf den staatlichen Märkten. Die Märkte sind aber unterversorgt. Und gleichzeitig macht sich dann so eine Art Geschäftemacherei auch breit, die zu überteuerten Preisen Nahrungsmittel verkauft.
Jetzt hat man gelesen, dass es ein Hilfsangebot der USA gegeben hat, was von der kubanischen Regierung abgelehnt wurde. Kann man sich so etwas in einer solchen Situation leisten?
Ich denke, die Verhandlungen liefen nicht so einseitig, dass die USA nur angeboten hat, sondern die Kubaner haben darum gebeten, das Embargo zu lockern. Das heißt, normale Zustände herzustellen, in denen die Kubaner zu fairen Preisen Nahrungsmittel kaufen können. Die Amerikaner haben ihr Hilfsangebot daran gebunden, Emissionäre, also Beobachter, nach Kuba zu schicken. Und das betrachten die Kubaner wiederum als einen Akt der Spionage und auch der Nötigung. Denn andere Hilfsorganisationen lassen sich von vor Ort Beobachtern eben berichten, ob die eingesetzten Gelder oder die Nahrungsmittel oder Hilfsgüter richtig verwendet werden. Und ich kann die Reaktion der kubanischen Regierung oder dieser Verhandler kann ich sehr gut verstehen.
Nochmal, vielleicht neben den Auswirkungen dieser aktuellen Katastrophe, die über das Land hereingebrochen ist, nach dem Abgang von Fidel Castro, offiziell von der politischen Bühne, ticken ja jetzt die Uhren auch etwas anders. Was bekommen Sie von diesen Umwälzungen mit? Gibt es überhaupt welche?
Das Wort Umwälzung ist ein sehr großes Wort. Das würde ich so nicht einsetzen. Es gibt eine Reihe von angekündigten Maßnahmen, das Verhalten, die Beteiligung der inländischen Bevölkerung an dem, was der Tourismus ins Land gebracht hat, betreffen wird. Das ist noch nicht alles umgesetzt. Das heißt, Kubaner könnten theoretisch auch in den Hotels, die früher nur den Touristen vorbehalten waren, unterkommen. Also bewohnen. Dazu muss man aber auch das Geld haben, muss man im Hintergrund dazu sagen. Andere Maßnahmen, wie eine neuere Form der Landverteilung, das heißt, staatliches Land einzelnen Personen zur privaten Nutzung zur Verfügung zu stellen, ist angelaufen. Da gibt es eine große Ziffer von Anwärtern, die sich um dieses Land bewerben, um es bewirtschaften zu können, um davon leben zu können, aber auch erzeugte Nahrungsmittel oder landwirtschaftliche Produkte verkaufen zu können. Das ist ein Schritt, der eigentlich schon vor Jahren mal eingesetzt hatte, dann wieder zurückgenommen wurde und jetzt als eine Notwendigkeit gesehen wird, um die Lebensmittelproduktion zu steigern. Das sind jetzt die Aspekte, die sehr stark diskutiert werden, auch in der Bevölkerung. Daneben laufen einige andere Maßnahmen, die zu einer Art Liberalisierung, so wie Raúl Castro, der ja eigentlich neben seiner Funktion als Militärchef ja eigentlich auch mit dem Militär eine sehr, sehr schlagkräftige Wirtschaftsmacht aufgebaut hat, die er, glaube ich, sehr gut gelernt hat. Er hat sehr viel von China gelernt und er setzt nach und nach vorsichtig diese Punkte ein. Aber Sie haben nach der Bevölkerung gefragt, die Bevölkerung selber nimmt diese Maßnahmen als angekündigte Maßnahmen wahr. Das heißt, die Ernsthaftigkeit der Umsetzung, die ist vielleicht mit diesem Wort, das man in Kuba immer gerne benutzt, in Südamerika, morgen wird es schon passieren, manana, eher zu umschreiben. Man glaubt zwar daran, dass das System weiter bestehen bleibt, auch mit kleinen Veränderungen, aber letzten Endes glaubt man nicht daran, dass die Veränderungen sofort kommen und sofort viel bewirken.
Ist es erlebbar, dass mehr diskutiert wird?
Ja, das glaube ich schon. Es ist für mich als Ausländer, trotz Sprachkenntnisse, es ist nur in einem privaten, in einem abgeschirmteren Bereich möglich. Aber ich fahre auch Bus. Es gibt jetzt diese schicken neuen Busse, die alten Kamele, in denen man nebeneinander stand, die sind aus Havanna verbannt, in der Provinz jetzt gelandet. Und die neuen chinesischen Busse bieten sozusagen den Komfort, sich mit Nachbarn sehr bequem unterhalten zu können, sind leiser, natürlich sind sie auch voll. Und da hört man schon, eben weil sie leiser sind, sehr viele Gespräche, nicht nur zwischen Leuten, die sich kennen, sondern zwischen vielen, die aus bestimmten Anlässen, wenn man an der Straße, am Straßenrand zum Beispiel etwas sieht oder in den Geschäften etwas sieht, wird man darauf hingewiesen, dort gibt es jetzt das oder jenes. Und daraus entspannen sich Diskussionen, die über die wirtschaftliche Situation gehen. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele Kubaner im Moment über die wirtschaftliche Zukunft diskutieren. Also der Glaube daran, dass es immer so weitergeht, wie es bisher weitergegangen ist, der ist nicht gebrochen, aber er muss neu unterfüttert werden und die Zweifel daran, das hört man, es wird diskutiert darüber, wie kann das jetzt weitergehen, wo kommt das Geld her, diese 5 Milliarden, das ist ein Schätzwert, ich glaube, das lässt sich gar nicht so genau beziffern. Aber das ist eine immense Summe, die im Moment im Staatshaushalt ja dafür nicht vorgesehen ist.
Okay, Herr Professor Eichenlaub, bis hierher ganz herzlichen Dank. So, okay, war jetzt